Markus, was hast du eigentlich letzte Woche gemacht?
Hallo Thomas, guten Morgen und hallo Julian.
Hallo.
Wir hatten eine Landtagssitzung letzte Woche. Das war sicherlich einer der größten Blöcke, die ich letzte Woche gemacht habe. Aber ansonsten gab es natürlich auch noch verschiedene andere Termine.
Auch wenn du von der Landtagssitzung wahrscheinlich nicht viel mitbekommen hast.
Ja, viele Besuchergruppen tatsächlich. War also sehr viel in Gesprächen, was auch immer sehr schön ist. Aber tatsächlich fordert das natürlich Zeit und so konnte ich nicht die gesamte Plenarsitzung jeden Punkt intensiv mitverfolgen.
Du musstest auch nicht sprechen dieses Mal.
Richtig.
Da hattest du Zeit für Besuchergruppen und da ging es wahrscheinlich dann um Kesselbuntes.
Ja, absolut. Und es waren auch ganz unterschiedliche Besuchergruppen. Also es begann schon mittwochs mit einer Besuchergruppe von der Disibot-Realschule in Bad Sobernheim. Da war die 9. Klassenstufe mit 2 Klassen in Mainz im Landtag. Das ist ein Schülerprogramm, das die Schulen mit dem Landtag gemeinsam vereinbaren können. Und dann gibt es da einen Besuch. Und das Besondere eben ist dann bei diesem Schulbesuch, dass die Schülerinnen und Schüler dann mit uns Abgeordneten ins Gespräch kommen. Und das sieht dann eben so aus, dass wir mit verschiedenen Abgeordneten verschiedener Fraktionen vorne sitzen und ja die Fragen beantworten, die Schülerinnen und Schüler uns stellen.
Das heißt, das ist anders als unsere gewöhnlichen Besuchergruppen, die ja mit dir alleine Vorlieb nehmen müssen, sondern die haben dann das große Glück, auch noch mit Vertretern anderer Parteien ins Gespräch kommen zu können.
Genau, also das ist dann nicht ein Einzelgespräch mit einem einzelnen Abgeordneten, sondern es versuchen natürlich alle Fraktionen immer auch Abgeordnete dorthin zu senden. Das ist für den kleineren Teil des Parlaments oder für die kleineren Fraktionen des Parlaments gar nicht so einfach, das Personal freizuschaufeln. Ich versuche das jedenfalls dann, wenn Besuchergruppen aus meinem Wahlkreis, aus unserem Wahlkreis nach Mainz kommen, immer auch wahrzunehmen. Und der Nachteil, in Anführungszeichen Nachteil ist, im Gegensatz zum Einzelgespräch, dass man tatsächlich eine begrenzte Redezeit hat. Also man muss Fragen, die Schülerinnen und Schüler einem stellen, in 2 Minuten erklären und beantworten.
Kannst du nicht im Nachhinein nochmal Fragen mitnehmen? Der Podcast heißt ja auch, nehme ich mal mit.
Ja, klar. Also natürlich gibt es schon mal auch Themen, die man da mitnehmen kann, wobei die Fragen in diesen großen Runden sind eher allgemeinpolitischer Natur. Also es kommt dann seltener vor, dass man mal Dinge, die jetzt konkret den Wahlkreis betreffen, hört. Das hängt einfach damit zusammen, dass da vorne ja nicht nur Wahlkreisabgeordnete sitzen, sondern eben Abgeordnete, die aus ganz anderen Ecken kommen und vielleicht nicht den örtlichen Bezug haben und natürlich die Schülerinnen und Schüler sich ja auch vorbereiten, politisch und thematisch. Und die wissen ja schon sehr genau, welche Fragen sie stellen. Das heißt, im Gegensatz zu den Einzelgesprächen, wenn wir wie donnerstags den Buhl-Club aus Bad Münster da haben, wo es dann um ganz lokale Themen geht, so ist es dann eben bei den Schülergruppen in aller Regel so, dass die Fragen sehr allgemein
sind. Sehr allgemein. Und hat es geklappt so aus dem Stegreif heraus?
Ja, schon. Also ich gebe mir da immer allergrößte Mühe, so einfach wie möglich, aber doch noch so umfangreich wie nötig, die Fragen zu beantworten. Und das bringt mich tatsächlich auch zu einem wichtigen Punkt, den ich auch gerne hier in diesem Podcast nochmal klarstellen will. Ich wurde gefragt von einem Schüler, das war donnerstags, warum die SPD nach wie vor an der Unterstützung der Ukraine festhält und warum wir auch am Ausstieg aus der Atomenergie festhalten. Und ich habe ja eben gesagt, das Zeitfenster, das man zur Beantwortung hat, beläuft sich auf 2 Minuten. Meine Antwort war dann, dass ich gar nicht den Versuch starten will, in 2 Minuten beide Fragen zu beantworten. Das kann ich nie und nimmer schaffen, wenn ich alle Argumente sauber auf den Tisch legen möchte, sondern ich habe den Schülerinnen und Schülern mal klar gemacht, dass man eigentlich in aller Regel davon ausgehen kann, dass keine politische Entscheidung, egal welches ist, sich in 2 Minuten umfassend erklären lässt. Wenn jemand den Eindruck erweckt, er könne eine politische Entscheidung in 2 Minuten erklären mit einfachen Antworten, dann ist, ja, wie soll ich sagen, größtmögliches Hinterfragen angebracht.
Das ist aber leider der Eindruck, der erweckt wird. Also vielleicht nicht mal unbedingt von Politikerinnen und Politikern selbst, sondern auch von verschiedenen Formaten im Fernsehen oder im Radio.
Ja. Ja, und auch generell die Medienlandschaft ist ja heute so, dass man das Gefühl hat, man kann jedes komplexe Problem relativ schnell googeln und sich dann irgendwie eine klare Meinung reinholen und auch Dinge durchdringen. Das ist natürlich nicht der Fall. Ja, sicher gibt es heute hilfreiche Mittel, die einem komplexe Dinge ein bisschen einfacher darstellen. Also mit AI und KI wie ChatGPT oder Perplexity und ähnlichen Tools kann man sich natürlich auch komplexe Themen aus der Politik versuchen, vereinfacht darstellen zu lassen. Aber selbst wenn man das mal macht bei komplexeren Themen wie einem Atomausstieg, wird man nicht umhinkommen, Dinge zu lesen und sich reinzudenken. Und das müssen wir immer wieder klar nach außen machen. Wenn Politik so einfach wäre, dass man Entscheidungen in 2 Minuten erklären könnte, dann bräuchten wir die ganzen Stunden an Arbeit, die wir auch als Politiker ja investieren in Themen, die könnten wir uns sparen. Dann wäre das Regieren und das entscheiden in einer Bevölkerung viel, viel einfacher als das, was ich jeden Tag erlebe als aktiver Politiker. Deswegen habe ich den Schülerinnen und Schülern klargemacht, glaubt nicht jemandem, der euch in 2 Minuten erklärt, warum der Ausstieg aus der Atomenergie falsch war oder warum es richtig wäre, die Ukraine nicht mehr zu unterstützen. Man kann am Ende zu dem persönlichen Meinungsbild kommen, das will ich keinem absprechen. Das ist ja völlig in Ordnung, wenn man auch in Themen eine andere Meinung hat. Aber ich setze schon voraus, dass wir in der Bevölkerung und auch in der Allgemeinheit Themen erstmal umfänglich beleuchten und auch vor allen Dingen die Gegenargumente, die vielleicht meiner persönlichen Meinung nicht entsprechen, auch mal, naja, werten. Also zumindest mal zur Kenntnis nehmen. Das ist ja schon mal wichtig und nicht einfach blindlings irgendwelchen populistischen Äußerungen hinterherrennen.
Ja, es gibt doch Themen, die sind so komplex, dass man nicht immer hinkommt, mal einen Aufsatz oder ein Buch zu lesen. Das ist aber leider nicht mehr in Mode.
Ja.
Ich glaube, das ist generell ein Problem. Also natürlich, wir müssen nicht drum herum reden. Die einfachen Antworten, die kommen vor allen Dingen vom rechten Rand aktuell. Aber ich habe den Eindruck, dass durchaus in allen Parteien, bei den Politikern, aber auch bei den Wählern, wenig Zeit dafür ist, sich auseinanderzusetzen mit Themen. Also klar, ihr habt die Ausschüsse, da sitzen die Fachpolitiker, da habt ihr Anhörungen und so, das geht natürlich schon. Das gehört dazu. Ihr habt ja auch Anwesenheitspflicht, wenn ich mich nicht irre.
Richtig.
Aber trotzdem, wenn wir jetzt über politische Themen sprechen, für die du jetzt kein Fachpolitiker bist, dann hast du auch nicht die Zeit, dich da in jedes Thema irgendwie reinzulesen. Mhm. Also wenn wir über den Ukraine-Krieg sprechen, das ist jetzt kein Politikfeld für einen Landespolitiker.
Richtig.
Wenn man sich da auskennen will, da irgendwo hier mal einen Podcast und da ein YouTube-Video, das wird nicht funktionieren, wenn man sich eine fundierte Meinung bilden will.
Richtig.
Und du hast mit Haushalts- und Finanzpolitik und der Landwirtschaft genug zu tun. Du wirst wahrscheinlich nicht zu jedem Thema, das dich auch selber interessiert und von dem du denkst, da könnte ich Fragen zugestellt bekommen als Berufspolitiker, genügend lesen können, dich da einarbeiten können.
Die Landwirtschaft ist ein wunderbares Beispiel, das du gerade anführst. Ich bin ja in diesen Ausschuss gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Ich habe im Grunde keinerlei Bezug gehabt zur Landwirtschaft und zum Weinbau. Wenn man mal davon absieht, dass ich Konsument bin von Kartoffeln und landwirtschaftlichen Produkten, schon seit ich auf dieser Welt bin und vielleicht auch mal das ein oder andere Gläschen Wein gerne trinke. Das waren bisher die einzigen Berührungspunkte zur Landwirtschaft und zum Weinbau. Und dann werde ich Mitglied in diesem Ausschuss und muss mich quasi seit oder darf mich seit 2021 mit Landwirtschaftsthemen beschäftigen. Und ich wusste vorher nicht, was Fruchtfolgen sind und Leguminosen und was eine Glasflügel-Schilfzikade ist und Stolbur und all diese Dinge. Da muss man sich dann reinarbeiten. Und das ist halt nicht getan in 2 Minuten. Mhm. Also man kann nicht ein Thema in 2 Minuten durchdringen, wo Menschen ihr Leben lang sich beruflich mit dem Thema schon beschäftigen und selbst die nicht immer die richtigen Antworten direkt parat haben, weil sie sagen, naja, so einfach ist es nicht, es ist nicht trivial. Und das gilt für den Ukraine-Krieg, das gilt für die Landwirtschaft, das gilt für Finanz und politische Themen aus der Steuerpolitik. Das gilt im Wesentlichen, oder nicht im Wesentlichen, das gilt für alle Themen. Auch in der Gesundheitspolitik, ja, die Frage, wie unsere Gesundheitsversorgung vor Ort aufrechterhalten werden kann, ist nicht einfach damit beantwortet zu sagen, wir müssen überall Krankenhäuser stehen lassen, im besten Falle noch neue bauen, sondern da hängt viel mehr hinten dran. Und deswegen sind solche politischen Diskussionen nicht trivial, nicht einfach. Und wir müssen in der Bevölkerung vermitteln, auch als aktive Politik, dass es eben nicht einfach ist, Politik zu machen, sondern dass da eine Menge inhaltliche Aspekte hinten dran hängen. Und man darf ja bei allem nicht vergessen, selbst wenn man inhaltlich einen klaren Weg hat und mal ein Thema wirklich durchdrungen hat, dann gibt's ja noch andere Faktoren, die die Frage beeinflussen, ob man in die eine oder in die andere Richtung entscheidet. Ich will mal sagen, eine Koalition hat ja auch den Anspruch, Kompromisse zu finden. Und da wollen auch alle Parteien sich wiederfinden. Und jetzt kann man in finanz- und haushaltspolitischen Themen vielleicht mit den Koalitionspartnern nicht einfach durchmarschieren, sondern muss Dinge auch diskutieren. Das heißt, zu der fachlichen Komponente kommt natürlich dann auch immer die Kompromisskomponente aus den Koalitionen heraus. So, und das ist die Komplexität in der Politik, die manche nicht sehen.
Ich habe das schon mal in diesem Podcast gesagt, die Sichtbarmachung, da tun wir, glaube ich, zu wenig noch. Also ich glaube, man kann Menschen, jetzt den Nicht-Politikern, Nicht-Politikerinnen da draußen, mehr Informationen zumuten. Es hilft, wenn sie gut aufbereitet ist. Natürlich gibt es eine Informationspflicht. Jeder muss sich einlesen, informieren, sollte sich einlesen und informieren, bevor man irgendeinen Quatsch rausplärt und vielleicht die falsche Partei wählt. Ich glaube, man kann Informationen nicht barrierefrei genug machen oder barrierearm genug. Und da geht, glaube ich, noch mehr.
Ich will das gar nicht dementieren und natürlich sagen, klar hat die Politik auch eine Bringschuld in Richtung der Bevölkerung. Das ist ja dieses, was wir immer alle sagen, Politik besser erklären und sicherlich auch mit Blick auf die Barrierefreiheit und auf die Zugänglichkeit von Informationen. Aber auch da will ich die Erwartungen mindern. Wir können komplexe Themen am Ende, auch wenn wir sie versuchen, in einer möglichst einfachen Sprache darzustellen, in der Komplexität nicht reduzieren. Weil es gewisse Themen gibt, bei denen du einfach ein gewisses Know-how brauchst, um Dinge zu durchdringen.
Ja.
Und das ist die große Schwierigkeit, das zu übersetzen, ohne auch wichtige Schlüsselelemente für die politische Entscheidung zu ignorieren. Und trotzdem immer noch so sachlich zu sein, dass man auch am Ende sagen kann, okay, es gab auch gute Pro- und Kontra-Argumente für die eine oder andere Entscheidung.
Das Problem, das ich sehe an Informationen, die da sind, die geboten werden, ist, dass das so eine Informationsillusion bestärken kann, die es, glaube ich, teilweise gibt. Das widerfährt mir auch und euch bestimmt auch, dass man zu einem bestimmten Thema hier und da was liest, was hört und dann den Eindruck hat, man sei informiert darüber, obwohl man es gar nicht ist. Und ich glaube, das ist ein großes Problem aktuell, dass durch diese Informationshäppchen, die es überall gibt, bestärkt wird, vielleicht mehr als früher. Dass man gar nicht mehr merkt, dass man gar nicht gut informiert ist.
Das kann sehr gut sein.
Und wir haben auch ein Problem dahingehend, dass viele Menschen natürlich unter dem Trugschluss, sie hätten ein Thema vollends durchdrungen, ja auch sehr selbstbewusst in der Öffentlichkeit auch unter Umständen Quatsch weitererzählen. Das ist ja, das verstärkt sich ja. Also wenn jemand sich wirklich mal die Zeit nimmt und googelt mal was oder versucht auf politischen Seiten von Parteien oder von Parlamenten und Regierungen Dinge sich anzulesen und nimmt sich ein bisschen Zeit, durchdringt das Thema so halb und ignoriert vielleicht einfach die andere Seite noch, weil dann irgendwie die Zeit gefehlt hat oder auch die Muse, sich Themen dann wirklich nochmal komplett durchzulesen, auch die kompletten Gegenargumente sich nochmal anzusehen, der geht natürlich raus mit dem Gefühl, boah, ich habe mich jetzt gut vorbereitet, ich kenne das Thema durch und durch und kann ganz selbstbewusst am Sportplatz samstags oder sonntags irgendwie seinen Kumpels sagen, ich habe mich da mal damit beschäftigt. Und alle anderen würden sagen, ah da, der, was weiß ich, der Ingo hat sich mit einem Thema intensiv beschäftigt, das hat er uns erzählt und deswegen wissen wir auch, dass das so und so ist. Und dann rennst du dieser Informationslage komplett hinterher. Wir müssen also wieder dahin kommen, dass Menschen nicht nur eine Bringschuld von der Politik einfordern, sondern dass sie verstehen, es gibt an gewissen Stellen tatsächlich auch eine kleine Hohlschuld. Man muss also, wenn man ein Thema wirklich verstehen will, auch sich Informationen beschaffen und darf vor allen Dingen, und das fällt auch mir als aktiver Politiker manchmal gar nicht leicht, nicht immer nur die Dinge lesen, die einen die eigene Meinung bestätigen, sondern man muss vor allen Dingen den Blick über den Tellerrand wagen und sagen, ich versuche auch mal die Sicht der anderen Meinung mir anzutun und mal durchzulesen. Nicht unbedingt in der Erwartung, dass ich vollends überzeugt werde vom Gegenteil, aber um für mich auch den Anspruch zu haben, okay, ich habe auch die Gegenseite irgendwie verstanden. Anders könnte ich nicht verantwortungsvoll Politik machen.
Man kann als Kommunalpolitiker nicht immer alle Informationen nach draußen geben, weil vieles nicht öffentlich ist. Also muss man schon eine Auswahl treffen, was man nach draußen gibt. Und mit diesem bisschen an Informationen wird dann weitergesponnen. Da kommen dann die wildesten Geschichten bei raus. Und deswegen fragt man sich als Kommunalpolitiker schon manchmal, vielleicht halt ich besser den Mund. Das ist im Landtag vermutlich ähnlich. Ihr habt auch Themen, die sind nicht öffentlich. Also sei es, dass ihr fraktionsintern erstmal über Dinge sprecht oder dass es sogar wirklich um Zahlen geht oder um Daten, die du nicht öffentlich kommunizieren kannst. Aber trotzdem wird von dir erwartet, dass du dich zu einem Thema äußerst.
Ja. Ja, also es gibt tatsächlich Themenbereiche, in denen du Argumente und Fachargumente kennst, sie aber nicht zur Rechtfertigung der politischen Entscheidung nutzen kannst, weil sie im Zweifel der Nichtöffentlichkeit unterliegen. Das betrifft, glaube ich, weniger in der Landespolitik die Themen, das gibt es da auch sicher. Aber vor allen Dingen, glaube ich, gerade wenn wir mit Blick in die Ukraine schauen, wir wissen vermutlich nicht alles, was Olaf Scholz und der Verteidigungsminister Boris Pistorius in den letzten Jahren an Entscheidungen treffen musste. Oder wir wissen, was er für Entscheidungen getroffen haben, aber wir können nicht vollends verstehen, warum sie die Entscheidung getroffen haben.
Das ist sicher ein Extrembeispiel, aber ich glaube, du hast das auch in anderen Fällen jetzt, dass etwas nicht öffentlich ist, jetzt nicht aus dem Grund, weil da die Sicherheit des Staates dranhängt oder so, sondern einfach, weil du vielleicht mit deinen Fraktionskollegen, die für Haushalt und Finanzen zuständig sind, mal gesprochen hast, ihr habt Argumente ausgetauscht und das willst du ja nicht komplett dann auf Instagram raushauen, sondern das sind erstmal interne Gespräche, die man führt. Oder wenn ich hier ans Bürgerbüro denke, wenn wir Bürgeranfragen haben und uns an Behörden wenden, dann können wir auch nicht die Antworten der Behörden einfach online stellen. Das funktioniert nicht, ja. Also man muss noch nicht mal so hochgreifen, was das angeht. Man hat immer mit Informationen zu tun, die man nicht so einfach weitergeben kann, auch wenn die Bevölkerung das erwartet.
Es gibt ja Plattformen wie Frag den Staat, die darum bemüht sind, eine Transparenz da herzustellen bei unterschiedlichsten Sachverhalten auf Bundes- und auch auf Landesebene. Die haben ja ganz viele verschiedene Aktionen immer wieder, wo es ja die alle das Ziel haben, Transparenz für Bürgerinnen und Bürger in politischen Prozessen herzustellen. Es gibt ja auch Transparenzgesetze, die genau dafür da sind. Nur weil es die gibt, heißt es nicht, dass die Information automatisch veröffentlicht wird, sondern das ist dann auch diese Einholschuld. Ne? Also deswegen gibt es solche Initiativen, die dann auf die Institutionen zugehen und dann erst
die Erfahrung, die wir mit solchen Plattformen gemacht haben, ist, dass die genutzt werden, wenn Bürger der Meinung sind, nicht alle Informationen zu haben, die sie haben müssen. Und das Ergebnis, dass solche Anfragen dann zeitigen, ist ganz oft, dass die Verwaltung einfach nochmal die Infos, die sie schon dem Gemeinderat, dem Bürgermeister, also kommunalen Vertretern gegeben hat, nochmal zusammenschreiben und dem Bürger geben muss. Also das heißt, es ist in dem Fall unnötige Arbeit.
Für die Verwaltung,
ja. Das ist ganz oft der Fall, denn klar, es kann auch mal Fälle geben, wo wirklich gewählte Vertreter nicht vollumfänglich informieren, also auch auf Anfrage nicht. Da ist es gut vielleicht, wenn es so eine Plattform gibt, aber häufig wird da einfach das abgefragt, was im Prinzip im Ort bei den gewählten Vertretern sowieso schon bekannt ist.
Ja, also da gibt es auch Gegenbeispiele, wo es wirklich darum geht, Informationen, die öffentlich sein sollte per Gesetz, ist es einfach nicht. Zum Beispiel irgendwelche Analysen. Da geht es jetzt nicht um unsere Kommunalverwaltung oder auch nicht um Landesthemen, sondern dann auch um Bundesthemen. Das finde ich dann schon legitim.
Das, was Thomas eben angesprochen hat, will ich auch nochmal bekräftigen. Wir haben ein bisschen das Problem bei diesen Transparenzvorgaben und dort, wo die Öffentlichkeit auch ein Recht darauf hat, auch ein begründetes Recht darauf hat, sich Informationen aus der Verwaltung geben zu lassen, dass das Motiv dafür häufig nicht das Motiv ist, dass wir alle gerne sehen würden, dass Menschen politische Entscheidungen verstehen, sondern ganz oft ist es so, dass persönliche, subjektive Partikularinteressen irgendwie vertreten werden und man versucht mit den Informationen, die man sich dann von der Verwaltung geben lässt, irgendwie einen persönlichen, beispielsweise Rechtsstreit zu untermauern und daraus irgendwas zu ziehen, was einem beim persönlichen Anliegen nach vorne hilft. Das ist nicht verboten, das ist auch völlig in Ordnung, wenn Menschen das tun. Aber ich würde mir wünschen, dass der Anteil der Menschen, die vielleicht einfach aus einem allgemeinen Interesse heraus sagen, ich will mal verstehen, was der Gemeinderat da entschieden hat oder warum der Landtag Dinge so debattiert hat, wie er sie debattiert hat, dass dieser Anteil höher ist. Ich vermute schon, dass der Anteil der Bevölkerung nicht klein ist, indem wenn man sich mit politischen Themen beschäftigt, ist eigentlich immer ein Stück weit auch aus einer persönlichen Motivation herauskommt. Und es eben nicht ist wie der Tagesschau-Zuschauer, der abends um 7:45 in seinem Sessel sitzt und sagt, ich will mich jetzt mal allgemein informieren über die politische Gemengelage, ja, sondern dass die meisten Menschen solche Plattformen natürlich auch nutzen, um irgendwie ein persönliches Anliegen damit gelöst zu bekommen.
Ja, als du gerade Tagesschau gesagt hast, ich höre jeden Morgen Deutschlandfunk, um mal so einen ganz groben Überblick zu bekommen, was los ist. Aber auch da bestätige ich das, was Thomas sagt. Im Prinzip ist es eine Aneinanderreihung an einzelnen kleinen Informationsschnipseln. Und den Großteil davon, wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich nicht wirklich einordnen. Was bedeutet das und warum ist das gerade so? Und es sind einzelne Informationen, die für sich stehen dann in dem Moment. Ja. Und deswegen gehe ich da oft raus aus der Nachrichtensendung und erinnere mich vielleicht noch an das Wetter und ein, zwei Meldungen, die tatsächlich wirklich wichtig waren, weil ich sie einordnen kann und dem irgendeine Bedeutung abgewinne. Und bei vielen Sachen ist es einfach, ja, okay.
Ja, und das war der Grund, warum ich am Ende gesagt habe, den Schülerinnen und Schülern, ich kann nicht in 2 Minuten erklären, warum der Ausstieg aus der Atomkraft und die Unterstützung der Ukraine politisch richtig und sinnvoll ist, was ich nach wie vor vertrete. Da haben es natürlich Parteien viel, viel einfacher, die plump irgendwas raus. Ja, und das ist die Schwierigkeit, das zu erklären, dass Politik einfach komplexer ist, als in 2 Minuten Themen zu erklären. Das ist die große Aufgabe der etablierten Politik.
Jetzt sind wir schon so im Allgemeinen, da bietet es sich an, über ein Thema zu sprechen, das wir nicht verschweigen können, weil wir seit unserer letzten Podcast-Aufnahme eine neue Bundesregierung haben. Und jetzt ist das allgemein interessant, aber auch konkret für Bedeutung für Rheinland-Pfalz. aus verschiedenen Gründen. Es sind ja einige Politiker aus Rheinland-Pfalz im Bund gelandet. Schauen wir mal, was die so machen. Aber das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass die Schuldenbremse endlich, naja, sagen wir mal, gelockert wurde und noch reformiert werden soll. Und der Staat jetzt vielleicht ins Investieren kommt, statt ins Sparen. Wisst ihr schon, was das für Rheinland-Pfalz bedeutet?
Also noch genau wissen wir das nicht, weil die Gesetzgebung des Bundes muss ja weitergeführt werden. Wir haben im Moment, was wir beschlossen haben, das hat noch der alte Bundestag hat es ja noch beschlossen, das ist die grundsätzliche Verfassungsänderung, aber alles, was sich daran anschließt, also die Gesetzgebung, die dann die konkreten Fragen regelt, Sondervermögensgesetze, auch die nochmal die konkreten Auswirkungen auf die jeweiligen Schuldenbremsen in den Bundesländern, das sind alles Fragen, die jetzt sicher noch im Detail zu klären sind. Aber natürlich, es wird auch für Rheinland-Pfalz Auswirkungen haben und der Ministerpräsident, ich kann das an dieser Stelle klar sagen, hat ja auch schon betont, dass er mit den Kommunen auch gemeinsam in Rheinland-Pfalz sich zusammensetzen wird. Die werden nicht nur mit am Tisch sitzen, sondern sie werden sicherlich auch natürlich von diesen Geldströmen, die dann entstehen, auch partizipieren, dass er die Kommunen beteiligt und dass man miteinander überlegt, was auch immer da jetzt in Berlin entschieden wird und wie viel da am Ende wirklich bei rauskommt. Da gibt es ja diesen Königsteiner Schlüssel, der eine ganz wichtige Rolle spielt.
Der erklärt, welches Bundesland wie viel.
Richtig, genau. Das ist der Schlüssel sozusagen, der festlegt, welches Bundesland wie viel bekommt. Das hängt einerseits an der Steuerkraft des jeweiligen Bundeslandes, aber auch an der Bevölkerung. Gibt es dann eben eine Formel, die das zugrunde legt. Und da kriegt dann Rheinland-Pfalz eben einen gewissen Satz. Was das am Ende also haushalterisch bedeutet für Rheinland-Pfalz, das wird man sicher in nächster Zeit sehen. Aber eins ist klar, da wird Spielraum kommen. Man muss auch sagen, es gab in Berlin verbunden mit den finanzpolitischen Entscheidungen, aber auch Entscheidungen, die ein bisschen die Einnahmesituation des Landes nochmal verändern. Also auch da wird es nochmal eine Gegenrechnung geben, sicherlich auch eine Kompensation. Aber unterm Strich kann man sagen, klar, wird Rheinland-Pfalz auch wie alle anderen 15 Bundesländer mehr Spielraum kriegen. Wofür wir den nutzen und vor allen Dingen, und das ist die viel entscheidendere Frage als wie viel Geld es am Ende ist, wie wollen wir es dann auch schnellstmöglich realisieren? Also Bürokratieabbau ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den auch, das kann ich an der Stelle auch sagen, Alexander Schweizer als Ministerpräsident auch als einen ganz wichtigen Punkt ansieht und mit einem Bürokratieabbaupaket aktuell versucht, wirklich so schnell wie möglich da auch Entlastung zu schaffen.
Jetzt sind die Investitionen zweckgebunden, ne? Infrastruktur ist ein Bereich. Ich frage mal als Kreuznacher, es gibt das klassische Beispiel der maroden Brücken. Bei uns wird am 6. Juni der Löwensteg öffentlichkeitswirksam abgebaut vom THW. Eine sehr alte Brücke, eine Fußgänger- und Radfahrerbrücke, die die obere und untere Mannheimer Straße verbindet. Also wer mal in Kreuznach irgendwas gemacht hat, wird da vorbeigekommen sein. Das schränkt gerade den Verkehr der Fußgänger und vor allem der Rollstuhlfahrenden, die viel von der Diakonie und zur Diakonie gelangen, extrem ein. Die Kommune Bad Kreuznach hat es bisher vor sich hingeschoben, kann man schon sagen, glaube ich, also meine persönliche Meinung, da einen adäquaten Ersatz zu finden. Und jetzt können wir das nicht ohne Förderung oder Ähnliches. Das rückt scheinbar finanziell irgendwann in ferne Zukunft, das Ganze, weil auch unten drunter die Bahn in Zukunft was plant und man muss es 1,50 Meter höher bauen. Frage für mich als Kreuznacher, können wir darauf hoffen, dass solche Maßnahmen eher umgesetzt werden können, als das die letzten Jahre war?
Wenn ich ganz kurz noch ergänzen darf, ich kenne es auch aus der Kommunalpolitik so, man denkt ja vielleicht als Bürger, habe ich früher auch gedacht, wenn jetzt die Stadt Kreuznach in dem Fall eine neue Fußgängerbrücke braucht oder hier eine Straße ausgebaut werden muss oder irgendwas erneuert werden muss in Sachen Infrastruktur, dass man dann entscheiden kann, man macht das. Aber du hast richtig gesagt, ohne Fördergelder geht es nicht. Eine Stadt oder auch eine Ortsgemeinde hier im Wahlkreis, die kann selbst keine Brücke bezahlen. Das ist völlig, völlig utopisch. Das funktioniert nicht.
Das ist eine Frage, die ich heute noch nicht beantworten kann, Julian, weil wir einfach nicht wissen, was am Ende mit den Spielräumen, die in Berlin entschieden werden, auch umgesetzt werden kann. Und sicherlich wird auch das Land nochmal ein gehöriges Wörtchen bei der Frage mitreden, für was das Geld genutzt werden kann. Und das nochmal, ich kann das nur wiederholen, hat ja der Ministerpräsident auch klar angekündigt, da werden die Kommunen bei genau diesen Fragestellungen mit am Tisch sitzen. Das wird dann nicht wahrscheinlich die Stadt Bad Kreuznach selbst sein. Da wird jetzt nicht der Oberbürgermeister beim Ministerpräsidenten sitzen und die Frage diskutieren, können wir da den Löwensteg irgendwie mitfinanzieren. Sondern es wird so aussehen, dass die Landesregierung, so hat sie es ja immer gemacht, mit den kommunalen Spitzenverbänden sich zusammensetzt und man dann erstmal die Flexibilität ermittelt, mal guckt, was kriegen wir da eigentlich an Geld, was sind die Spielräume, was können wir eigentlich machen, dann wird sicherlich zum großen Teil um die Frage gehen, wer partizipiert da in welchem Maße, denn klar ist auch, das sage ich als Haushaltspolitiker auf Landesebene, auch das Land selbst hat einige Finanzbedarfe und auch einen großen Investitionsbedarf. Das heißt, wir brauchen im Land natürlich auch Geld und dann werden die Kommunen gemeinsam mit uns, mit der Landespolitik uns sich austauschen und dann eine Verteilung vereinbaren und damit verbunden sicherlich auch die Frage, was kann man jetzt wirklich mit dem Geld vor Ort machen? Also da sind wir noch nicht so weit, dass man jetzt ganz klar sagen kann, da könnte jetzt die Stadt Kreuznach den Löwensteg damit sanieren oder neu bauen. Übrigens, das setzt ja auch voraus, dass die Stadtpolitik selbst, und da gehören ja auch noch Entscheidungen hin, die Entscheidung für sich trifft, dass das auch etwas ist, was für sie sehr wichtig ist. Das weiß ich nicht, wie die Stadtpolitik das sieht, das kann man jetzt unterstellen, aber ich will damit nur sagen, auch natürlich wird die Kommunalpolitik eine große Rolle bei der Frage spielen, was man mit dem Geld macht.
Du hast schon angesprochen, dass jetzt geprüft wird, was diese Änderung an der Schuldenbremse im Bund für die Schuldenbremse in Rheinland-Pfalz bedeuten.
Ja.
Gibt es auch politische Diskussionen, was man mit der Schuldenbremse im Land Rheinland-Pfalz macht?
Naja, im Wesentlichen ist das eher eine juristische Diskussion im Moment. Es geht nämlich um die Frage, wie sich die bundesrechtliche Änderung des Grundgesetzes mit der Nettokreditaufnahmegrenze, also mit der Schuldenbremse, auf das geltende Recht in den Ländern auswirkt. Da ist also die Frage, wenn der Bund mehr Spielraum gibt und man in einem Bundesland trotzdem an einer strengeren Schuldenbremse festhält, darf man das dann überhaupt? Muss man leichter sein? Muss man strenger sein? Das sind jetzt juristische Fragestellungen. Aber wenn ich alles richtig interpretiere, ich sag's mal mit Vorbehalt, nach allem, was ich bislang gehört habe, ohne mich darauf festzunageln, solange man innerhalb des Rahmens bleibt mit der Nettokreditaufnahmegrenze, die der Bund vorgibt, also der Bund legt fest, es gibt so und so viel Prozent des Bruttoinlandsproduktes pro Jahr an Spielraum und dann dürfen die Länder durchaus strengere Regelungen fassen, was nicht möglich wäre, wären wohl lockere Regelungen. Also wir könnten jetzt nicht im Land Rheinland-Pfalz sagen, bei uns wird es noch flexibler mit der Schuldenbremse. Aber am Ende ist es natürlich so, dass der Bund den Ländern damit mal Spielräume gibt. Übrigens, die Frage, wie hoch die NKA-Grenzen in den jeweiligen Bundesländern sind, hängt auch voneinander ab. Also es gibt ja nur einen Gesamtspielraum für die Bundesländer und der wird dann auch innerhalb der Länderfamilie aufgeteilt. Das ist also alles noch sehr, ja, wie soll ich sagen, komplex. Jetzt kommen wir wieder zurück zu dem, was wir eben eingangs im Podcast erklärt haben. So einfach in 2 Minuten lässt sich's gar nicht erklären. Ich kann nur sagen, natürlich wird es haushaltswirtschaftliche Auswirkungen auf den Landeshaushalt haben. Und wie gesagt, die Entscheidung, was mit dem Geld passiert. Und nochmal bei aller Diskussionsfreude über die Verteilung der Gelder, wir müssen uns ganz, ganz dringend und zwar jetzt schon über die Frage unterhalten, wie kriegen wir das Geld schnellstmöglich auch verarbeitet? Ja, wie kriegen wir schnellstmöglich auch Ergebnisse hin? Denn niemand hat irgendwas davon, wenn wir lange darüber reden, dass der Löwensteg in Kreuznach saniert werden kann, wenn er in 10 Jahren immer noch nicht saniert ist. Ja, wir müssen jetzt in den 4 Jahren, in denen jetzt diese Bundesregierung Zeit hat, das Land mal auf Vordermann zu bringen, mal richtig wirklich zu investieren. Denn da kannst du den Leuten in 4 Jahren nicht sagen, so wir haben das Geld irgendwie bereitgestellt, aber es ist noch nichts passiert, sondern muss dann wenigstens in einem Stadium sein, dass die Leute verstehen, es kommt auch wirklich was an.
Ja. Wir haben in dem Podcast oft über die Schuldenbremse gesprochen und man hat gemerkt, das Thema kam langsam hoch in der politischen Diskussion und mich hat immer seit Jahren geärgert, dass wir immer nur über das Geld reden und nie über die realen Ressourcen. Über Arbeit, über Kapital, also ja. Maschinen, Gebäude, was man so braucht, über technologischen Fortschritt, immer nur übers Geld. Mhm. Jetzt ist plötzlich die Schuldenbremse abgeräumt worden. Nicht ganz abgeräumt worden, aber
gemessen an den Verhältnissen, die wir vorher hatten und gemessen daran, dass wir einen Friedrich Merz als Bundeskanzler haben, kann man sagen, ist diese Schuldenbremse enorm reformiert worden.
Ja. Und jetzt auf einmal, das ist jedenfalls meine Wahrnehmung, dass das auf einmal passiert, sprechen wir über die richtigen Themen. Mhm. Ich habe mir, ich glaube, vom vorletzten Wochenende das Handelsblatt geholt. Die haben immer eine ganz schöne, also eigentlich lese ich das Handelsblatt eher zur Feindbeobachtung, aber die haben immer ganz schöne Wochenendausgaben. Das sind wirklich gute Artikel. Okay. Meistens. Und da war ein großer Artikel, das Wochenendthema. Da hat das Handelsblatt sich mit der Frage auseinandergesetzt, wie man die Produktionskapazität in Deutschland ausbauen kann. Das ist jetzt nämlich plötzlich eine relevante Frage, weil wir haben jetzt das Geld.
Ja.
Geld ist jetzt nicht mehr das, woran es scheitert, sondern wir können jetzt Geld ausgeben und jetzt sehen wir, oh, wir haben ja vielleicht gar nicht genügend Unternehmen, genügend Angestellte in diesen Unternehmen, genügend Maschinen, um diese ganzen Löwenstege zu bauen und was es noch alles braucht oder Straßen auszubauen, Schulen zu sanieren. Jetzt plötzlich reden wir über die richtigen Fragen, meiner Meinung nach.
Ja,
wie schnell das ging.
Das stimmt, weil es kommt ja auch immer darauf an, wer der Absender ist, glaube ich. Ne? Und jetzt brüstet sich eben eine CDU, eine konservative Seite damit und ja, da die Argumente sind jedenfalls die gleichen wie auf der anderen Seite. Das ist ja schon mal beruhigend, zumindest teilweise. Ich möchte noch ein Beispiel da anfügen, und zwar die Tage kam die Meldung ÖPNV, ne, dass die Investitionen in ÖPNV, viele Milliarden, die da reingehen, aber das, was rauskommt volkswirtschaftlich, ist dreimal geschätzt dreimal höher. Ne? Das heißt, man darf nicht nur die Kosten betrachten, sondern was macht das Geld, wo arbeitet es und was kommt auf der anderen Seite wieder raus. Und eine Verdreifachung ist eine gute Investition.
Ja, also das ist ja die Diskussion, die man führen sollte mit Blick auf die Frage, reformiert man die Schuldenbremse, mutet man sich Schulden zu? Das ist ja genau das, worüber wir so oft gesprochen haben. Aber in der Tat, jetzt geht's um die realen Faktoren. Und da gibt es Dinge, die kannst du als Politik relativ schnell beeinflussen. Also wenn wir über das Thema Bürokratieabbau sprechen, da ist es originäre Zuständigkeit einer Regierung, auf allen Ebenen übrigens. Das betrifft nicht nur den Bund, das betrifft auch die Länder und, ja, es betrifft auch die Kommunen, die auch überlegen müssen, wie sie vielleicht das ein oder andere ein bisschen vereinfachen können, um auch Verfahren zu beschleunigen. Das andere sind Faktoren, die du natürlich nicht von heute auf morgen verändern kannst. Die Frage, ob du gut ausgebildete Arbeitskräfte hast und Fachkräfte und Menschen, die dir die Arbeit am Ende auch arbeiten, das ist eine Frage, die vor allen Dingen erstmal die Wirtschaft beantworten muss. Jedenfalls so lange, wo wir in den technischen und baulichen Bereichen zum Beispiel unterwegs sind, wo der Staat jetzt nicht unbedingt eigenes Personal hat, wobei... Klar, man muss sagen, der Landesbetrieb Mobilität und der Landesbetrieb LBB, der sich also um den staatlichen Hochbau kümmert, ist ja auch ein nicht unentscheidender Faktor. Also am Ende will ich damit nur sagen, du hast Faktoren, die kannst du schnell beeinflussen, aber es gibt auch Faktoren, die dauern eben. Und da kann es natürlich auch Lösungen geben, die schnell helfen. Und jetzt ist es eben natürlich auch so, dass man durchaus sich das Thema der Fachkräfteeinwanderung, über das wir so oft ja diskutiert haben, nochmal neu stellen sollte, meines Erachtens. Weil wenn wir jetzt das Geld wirklich klug und schnell auch verbaut haben wollen, dann brauchen wir auch Menschen, arbeitswillige Menschen, die eine Zukunft in Deutschland sehen und vielleicht jetzt die Chance kriegen, durch Arbeit auch sich hier was zu erarbeiten und hier auch sich zu integrieren. Ich meine, Arbeit ist am Ende auch immer Integration. Das bedeutet immer, dass man mit anderen Menschen zusammenkommt. Und das ist eine große Chance an vielen, vielen Stellen, die erst möglich wurde, durch diese Reform jetzt der Finanzpolitik in Berlin. Ja.
Dann lass uns vielleicht das Thema wechseln. Anderes Thema, das wir im Podcast auch immer haben und das finde ich auch wichtig ist, wenn man darüber spricht, was Abgeordnete so den ganzen Tag machen, ist Essen. Du warst im März nämlich mit dem Landwirtschaftsausschuss unterwegs und da gibt es auch immer was zu essen. Wo warst du denn?
Ja, wir haben eine Ausschussfahrt gehabt vom 12. bis zum 14. März. Wir waren in den Niederlanden, in der Region Seeland. Das ist, viele kennen das aus Urlaubszeiten.
Auch
am Wasser. Wir waren erst so eher noch im zentralen Bereich. Es gibt die Stadt Breda, in der wir dann auch im Hotel untergebracht waren. Und in Breda selbst haben wir natürlich auch Termine wahrgenommen. Worum ging es? Es ging im Wesentlichen um die Frage, wie zum Beispiel Salate produziert werden.
Genau dein Thema.
In Niederlande. Ja, also man kann das mit einem Augenzwinkern versehen, aber das hat natürlich schon einen ernsten Hintergrund, denn die Auswirkungen insbesondere des Klimawandels spüren wir in der Landwirtschaft, ich würde fast behaupten, mehr als an vielen anderen Bereichen. Und da geht es auch gerade um die Produktion von Lebensmitteln, von denen wir alle abhängig sind. Da gehört der Salat sicherlich auch dazu und wir haben uns die Salatproduktion angeguckt, wir haben uns angesehen, ein Riesenunternehmen, das Erdbeeren und, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, es waren Himbeeren produziert. Wir waren auch in einem kleinen Weingut in den Niederlanden, man glaubt gar nicht, es gibt sogar Weinbau dort in Holland. Jetzt nicht übermäßig viel, aber es war ein kleines Bio-Weingut, das wir besichtigt haben. Alles vor der Frage, wie können innovative Technologien dazu beitragen, trotz der sich verändernden Bedingungen auch künftig eine gute Lebensmittelproduktion zu haben. Und das ist eben schon erstaunlich, wenn du dann in Produktionsfirmen bist, wo du siehst, okay, da können irgendwie mit 12 Hektar Produktionsfläche genauso viel Produkte erstellt werden, wie du sonst auf, ich kann jetzt die Zahl nicht mehr genau wiedergeben, aber deutlich mehr Hektar draußen in der Fläche benötigst. Das ist gerade in Zeiten, wo du auch eine Flächenkonkurrenz hast. Also die Frage, was du mit einem Quadratmeter Land machst, baust du erneuerbare Energien drauf oder produzierst du Lebensmittel oder machst du ein Gewerbegebiet hin oder machst du einfach eine unberührte Naturfläche hin? Schon eine wichtige Frage, wie man auf weniger Raum trotzdem gleich effizient auch die Bedürfnisse der Menschen stillen kann. Und da gab es schon eine Menge innovative Einblicke in den Niederlanden. Ich war sehr beeindruckt, wie viele Unternehmen dort sich schon mit neuesten Technologien auch beschäftigen.
Das ist im Prinzip ein schönes Beispiel für das, was wir vorhin gesagt haben, nämlich, dass man sich mit so einem Thema näher auseinandersetzen muss. Jetzt habe ich beim Thema Salat produziere eine blöde Bemerkung gemacht und ich glaube, gerade im Landwirtschaftsausschuss für mich, der jetzt auch nicht vom Fach ist, wenn ich mir anschaue, mit welchen Details du dich beschäftigst, im Ausschuss oder bei solchen Ausschussfahrten, dann sind das immer Sachen, die für mich absurd wirken. Mhm. Aber es ist wahrscheinlich normal, oder? Wenn ich überlege, du machst auch Haushalts- und Finanzpolitik, das Thema ist mir jetzt etwas näher. Aber ich glaube, wenn jemand von außen da drauf guckt, der wird auch nur blöde Bemerkungen zu den ganzen Fachbegriffen machen und zu den Themen. Also
ja, natürlich. Das ist eben so, dass man kommt so in nerdige Bereiche. Ja, so in der Freizeitbeschäftigung würde man sagen, okay, das ist irgendwie so ein Nerd, der beschäftigt sich mit Themen, die sonst eigentlich niemanden wirklich brennend interessieren. Landwirtschaft ist ein Riesending. Also ich kann das wirklich sagen, auch wenn ich jetzt nochmal kein Experte bin und das wahrscheinlich nie sein werde. Ich kann nur als Politiker Teil dieses Team sein, das sich mit dem Thema beschäftigt. Und was ich gelernt habe in den letzten 3,5 Jahren, und das ist jetzt auch nicht überraschend in Rheinland-Pfalz, ist Landwirtschaft ein riesiges Thema, gerade mit Blick auf die Frage, wie wird unser Leben auch in den nächsten Jahren sich verändern, weil wir, und da sind sich auch alle einig, auch die Landwirtschaft, egal mit wem du sprichst, durch diese klimatologischen Veränderungen ganz andere Voraussetzungen haben. Und dann ist natürlich die Frage, welche Pestizide nehmen wir, gehen wir in die Gentechnologie rein, können wir vielleicht andere Wege finden, durch Forschung und Entwicklung die Produkte zu produzieren, die wir am Ende brauchen. Das ist schon ein beeindruckendes Themenfeld und da gibt es eine Menge Leute, die sich sehr, sehr gut damit auskennen. Und ich war zum Beispiel beeindruckt, dass dort in der Region, in der wir waren, es zum Beispiel eine eigene Akademie gibt, die sich nur mit dem Thema Fortschritte und technologischen Entwicklungen in der Landwirtschaft auseinandersetzen. Beeindruckt war ich, das kann ich noch aus dem Nähkästchen plaudern, von einem Gerät, das wird dann hinten am Traktor befestigt. Das ist eigentlich, ich glaube, das Ding heißt Laser Weeder. Das ist ein Teil, das in den USA entwickelt wurde und hat keinen anderen Zweck als im Anwachsen der Frucht oder im Wachstum der Frucht das Unkraut zwischen den Früchten zu beseitigen. Und was man dann irgendwie früher mit rauspieksen gemacht hat und irgendwie mit mühevoller Handarbeit, das macht jetzt dieser Laser Weeder, indem er nicht nur das Unkraut erkennt aufgrund optischer Sensoren, sondern dann mit Lasern entsprechend dieses Unkraut punktgenau bekämpft. Also man muss sich vorstellen, das Ding fährt über so ein Riesenfeld, es ist total breit, hat irgendwie so 10 Meter Breite hinten und noch mehr. Und du siehst nur unten drunter, wie es immer wieder mal blitzt. Und ohne die eigentliche Frucht zu beschädigen, wird nur das Unkraut beseitigt. Und das ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit, ohne Chemikalien trotzdem hochwertige Produkte, auch effizient Produkte herzustellen. Nicht ganz billig das Teil, ist auch ein ordentlicher Millionenbetrag, den man dafür investieren muss, auch als Landwirt. Aber eine wunderbare Technik, die zeigt, da geht echt einiges. Und das ist natürlich beeindruckend auch für einen Außenstehenden, der mit Landwirtschaft vielleicht noch nicht so viele Berührungspunkte hatte.
Das klingt tatsächlich ziemlich cool für jeden Nerd. Ich musste mal beruflich, als ich Pressespiegel noch gemacht habe, ein Fachmagazin für Nutzfahrzeuge auswerten, weil wir dann Kunden aus der Ecke hatten. Das ist schon, auch wenn ich natürlich nicht viel davon verstanden habe, aber das war schon cool, was da für Maschinen drin waren.
Ja, absolut, absolut.
Dafür sind ja auch Podcasts da übrigens, auch hier. Wir können da ruhig nerdig sein ohne Ende.
Unbedingt. Ich höre nur nerdige Podcasts. Ja. Als Politiker muss man, glaube ich, auch nerdig sein. Ich glaube, anders kannst du den Job nicht ertragen, weil wenn du, also oder du bist halt falsch in der Politik, wenn du nicht bereit bist, dich mal auch in solche Themenlöcher zu vertiefen. Wichtig ist, dass man wieder rauskommt irgendwann und auch mal sieht, die Welt besteht noch aus anderen Themen wie Haushalt und Finanzen oder Landwirtschaft. Ja.
Im April sind wir nach draußen gegangen. Da war montags ein Format, Demokratie heißt Dialog. Mhm. Da waren wir auf den Marktplätzen in Meisenheim, Kirn und Sobernheim in der Reihenfolge. Also viel Pfarrerei.
Ja.
Das ist halt dein ländlicher Wahlkreis. Mhm. Die in Mainz haben es da ein bisschen einfacher mit solchen Formaten. Mhm. da haben wir auch wieder versucht, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Das hat, glaube ich, insgesamt ganz gut geklappt. Natürlich ist es nicht so, wenn man sich als Landtagsabgeordneter auf den Marktplatz stellt, dass man dann sofort überrannt wird von Anfragen und von Bürgern. Das hält sich alles sehr in Grenzen, aber dafür war es eigentlich ganz gut.
Doch, das kann man sagen. Ich war da sehr, sehr angetan. Ja, das war am 7. April. Ich sehe gerade, wenn ich von hier aus jetzt an dir vorbeigucke, Thomas, noch das Plakat von dieser Tour. Das ist eine schöne Aktion gewesen der SPD-Landtagsfraktion, die sozusagen dazu beiträgt, dass wir als Fraktion und als Abgeordnete der Fraktion und Abgeordnete des Parlaments mit den Menschen vor Ort nochmal ins Gespräch kommen über verschiedene Themen. Und das wird auch angenommen. Nicht selten sind es dann eben ganz lokale Themen, die Leute beschäftigen. Natürlich die Gesundheitsversorgung in Meisenheim war ein Thema, auch in Kirn die Debatte um das Krankenhaus. Ja, und dann hast du halt eben natürlich auch die Situation, dass dir Menschen begegnen, die dir politisch nicht unbedingt wohlgesonnen sind. Wir haben das ja direkt morgens in Meisenheim auch erlebt. Auch damit muss man umgehen. Am Ende ist es aber so, dass der Zeitaufwand extrem hoch ist, diese Formate zu machen. Und tatsächlich der Zuspruch oder das Entgegenkommen der Bevölkerung und das Nutzen dieses Angebotes noch nicht in dem Maße ist, wie ich es mir wünschen würde.
Hier in Sobernheim, und jetzt muss ich die Richtung wechseln. Du hast, glaube ich, jetzt versucht, mit was Positivem zu enden, nämlich damit, dass es auch gute Gespräche gibt und dass auch du da was mitnehmen kannst von. Aber das Negative hat an dem Tag für mich tatsächlich überwogen, auch wenn es im Prinzip nur zwei Begegnungen waren. Die eine hast du erwähnt. Das andere hat mich mehr schockiert. Wir waren hier in Sobernheim und ein junger Mann auf einem Roller fuhr vorbei und rief, ich zitiere.
Ja, wir können es nicht hier im Podcast. Das wäre nicht jugendfrei. Das können wir nicht zitieren. Nee, das wären Worte, die im Innersten ausdrücken, dass tiefer Hass gegen alles, was irgendwie mit der SPD in Einklang steht. Und jetzt steht eben das Logo der SPD-Landtagsfraktion da auf den Transparenten. Das wurde sehr deutlich, dass der uns hasst.
Und was mich daran so beschäftigt, mitnimmt, könnte man sagen, ist nicht, dass der uns hasst. Es gab immer Leute, die SPD gehasst haben, seit Gründung. ist okay, ja. Auch nicht, dass uns jemand beschimpft. Also wenn mich jemand beschimpfen will, bitte, ist okay. Aber dass der in aller Öffentlichkeit einfach an uns vorbeifährt und uns sowas zuruft, das hätte der sich vor 10 Jahren nicht getraut.
Ja, das zeigt, wie die Hemmschwelle mittlerweile gesunken ist, auch gegen die aktive Politik in der Öffentlichkeit, sich nicht nur negativ zu äußern, sondern sie aggressiv auch zu beschimpfen. Und wahrscheinlich, das werden Kolleginnen und Kollegen anderer Bundesländer vielleicht auch schon erlebt haben, ich will auch gar nicht ausschließen, dass das nicht auch in Rheinland-Pfalz schon mal passiert ist, dass man dann zum Beispiel auch tätlich angegriffen wird. Also man muss ja mal sehen, ich stehe da als Abgeordneter der SPD-Fraktion. Die Fraktion nimmt sich die Zeit und die Mühen auf sich, um auf einen Marktplatz zu kommen und mit Menschen zu sprechen, die das Bedürfnis haben, mit einem Landtagsabgeordneten aus dem Landtag mal sich über Themen auszutauschen. Das kann jeder, das muss keiner. Man kann auch locker an mir vorbeigehen und sagen, ich habe kein Interesse. Alles in Ordnung. Aber dieses Gefühl in sich zu haben, ich lehne das so dermaßen ab und dann keine Scheu mehr zu haben, in der Öffentlichkeit Menschen zu beschimpfen, die man gar nicht kennt. Ich meine, der weiß ja gar nicht im Zweifel, wer ich bin. Und der wusste auch nicht, wer ihr zwei seid und die Mitarbeitenden aus der Fraktion, die sich übrigens an der Stelle, will ich das mal klar sagen, so einen tollen Job machen, ja, die sich das so stimmt. Schön gekümmert haben um alles. Vielen, vielen Dank, Steffi, Antje, ihr hört vielleicht meinen Podcast, ja, das war echt eine tolle Geschichte. Da stehen Leute, die einfach es nur gut meinen und dann wirst du vorweg einfach aggressiv angeschrien und im schlimmsten Falle vielleicht sogar täglich angegriffen. Das ist neu. Ich gebe dir da recht, Thomas. Das gab es in der Form nicht. Ich kann nur hoffen, dass die Mehrheit der Bevölkerung sich nicht auf diese Art und Weise der Kommunikation einlässt, sondern dass wir das Respekt und Anstand auch von Menschen, die vielleicht andere politische Meinungen vertreten, nach wie vor bleibt. Und ich würde nicht an einem AfD-Stand mit einem Roller vorbeifahren und die in der Öffentlichkeit anschreien und tief beleidigen mit den Worten, die wir da gehört haben. Das verbietet mir mein Anstand, auch wenn ich keinen AfD-Stand dieser in dieser Region jemals sehen wollte. Aber es ist, ich muss dann akzeptieren, dass er da steht. Und solange diese Partei eben, naja, nicht verboten ist, das ist ja ein ganz eigenes Thema nochmal für sich, dann hat sie auch das Recht, auf den Marktplätzen zu stehen, dann kann ich das nicht ändern. Aber ich würde niemals sie öffentlich, wie soll ich sagen, anschreien am Marktplatz und beleidigen vor allen Dingen. Das, was uns zugerufen wurde, das hatte strafrechtliche Relevanz.
Das, diese Öffentlichkeit ist das, was für mich raussticht. Denn ich würde schon AfDlern gegenüber sehr deutliche Worte finden. Und ich finde es auch legitim, wenn die mir gegenüber deutliche Worte finden. Das finde ich in Ordnung. Man muss nicht immer nett zueinander sein. Man kann sich auch mal
angreifen. Aber Thomas, deutliche Worte und beleidigen ist halt schon ein Unterschied.
Ich finde auch, wenn sich jemand total über mich aufregt, vielleicht aufgrund kommunalpolitischer Entscheidungen, die ich getroffen habe oder mitgetragen habe, und ist total emotional, dann bitte auch mal eine Beleidigung raushauen. Das kann man ja einordnen, solange es nicht irgendwie menschenfeindlich wird oder strafrechtlich relevant. Aber in der Öffentlichkeit sowas zu machen, hat nochmal eine andere Qualität. Denn das zeigt nicht nur, dass solche Leute völlig schamlos sind mittlerweile, sondern dass sie auch davon ausgehen, dass sie das tun können, ohne negative Folgen befürchten zu müssen. Mhm. Und damit meine ich nicht, dass jetzt die Polizei vorbeikommt und die verhaftet, das wäre übertrieben, sondern früher hätte man das, glaube ich, nicht gemacht, weil man vielleicht als junger Kerl denkt, vielleicht sieht mich meine Oma, vielleicht kriegt das mein Kumpel mit.
Absolut.
Und dann halte ich mich vielleicht mal zurück.
Absolut.
Und heute fehlt diese Angst vor, vor dem Echo, die fehlt, glaube ich, weil man sich denkt, auch wir haben Aufwind gerade in der
ist ja en vogue, Sozialdemokraten zu beschimpfen.
Ja, genau.
Schafft man sich ja eher Freunde als Gegner. Ja, das ist so die Denkweise. Das ist schon ein Problem, ja. Absolut. Ich habe da kein Heilmittel dagegen, außer zu sagen, dass ich auch weiterhin mich auf Marktplätze stellen werde und mich nicht von solchen Aktionen einschüchtern lasse. Aber es zeigt schon, dass die Verrohung in der Gesellschaft natürlich fortschreitet. Andererseits muss ich sagen, es gab auch viele Gespräche an diesem Tag. Und ich will ja nicht nur positiv enden, sondern kann ja sagen, natürlich gab es auch positive Dinge. Ich habe Gespräche geführt mit Menschen, die auch der Politik gegenüber kritisch waren, die gesagt haben, wir verstehen das ein oder andere nicht, was ihr da macht. Das konnte ich auch erklären. Und es gab sogar die Situation, dass der ein oder andere gesagt hat, ah, okay, das ist mal gut, dass ich das nochmal gefragt habe. Ich sehe Dinge vielleicht auch ein bisschen anders. Das ist schon lohnenswert. Aber natürlich gibt ihr recht, solche Dinge zu erleben, das ist nie schön. Aber es gehört wohl zu dieser Gesellschaft mittlerweile dazu.
Ja, und man muss, glaube ich, aber auch dazu sagen, du hast dein Büro hier in Bad Sobernheim direkt am Marktplatz, wo wir gestanden haben. Und du bist ja auch gern, weil ich will das jetzt doch dazu sagen, damit wir nicht so negativ enden, aber ich meine es auch ernst, das ist immer so, das Negative bleibt einem eher haften.
Mhm.
Aber natürlich haben wir hier eher gute Gespräche. Es kommt auch mal jemand ins Büro rein und will einfach mal Hallo sagen.
Ja.
Das ist auch immer schön. Oder mal eine politische Meinung loswerden, das ist auch cool.
Die Freude, wenn sich die Tür am Wahlkreisbüro öffnet und es kommt jemand rein und hat ein Anliegen, überwiegt viel mehr als die Angst, dass da jemand reinkommen könnte, der mich beschimpft. Einfach aus der Lebenserfahrung heraus. In den letzten 6 Jahren, die ich das hier im Landtag machen darf, diese Arbeit und hier im Wahlkreis auch die Arbeit machen darf, ich kann das nicht an der Prozentzahl bemessen, aber es ist nahe der 100%, kann ich sagen, positive Gespräche. Und jedes Gespräch ist lohnenswert. Und dann gibt's halt eben klar einen kleinen, aber nicht unerheblichen oder nicht unauffall, wie sagt man denn, einen kleinen, aber einen sehr auffällenden Teil an Menschen, die sehr laut sind, sehr aggressiv sind. Ich fürchte, da wird sich aber auch jeder andere in anderen Bereichen damit auseinandergesetzt sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass, ich weiß nicht, Bankenmitarbeiter und Mitarbeiter in den Behörden, von denen weiß ich es definitiv, in den verschiedenen Abteilungen und Behörden, dass die sich auch dieser Aggression ausgesetzt sehen. Ja, ich befürchte sogar, und das zeigen ja auch die Ereignisse rund um meine Kameradinnen und Kameraden bei der Feuerwehr, dass selbst Rettungskräfte, die es nur gut meinen, sich mittlerweile teilweise Hass und Gewalt ausgesetzt sehen. Da ist irgendwas in der Bevölkerung, das ich nicht verstehe. Ich weiß nur, dass es da ist. Und ja, das am Ende ist das einzige Mittel und Instrument dagegen vorzugehen, weiterzumachen und sich nicht davon beeinflussen zu lassen.
Ja. Alles klar. Ich denke, wir nennen die Folge 2 Minuten. Davon hatten wir es vorhin. Und ich muss jetzt auch an den Iron Maiden Song 2 Minutes to Midnight denken. Zwar sind wir soweit noch nicht, glaube ich, aber so vielleicht so 10 Minuten vor 12 ist es dann vielleicht schon.
Yeah. Wow, deep.
Gut. Aber können wir gerne so nennen. Das ist, glaube ich, zutreffend. Und ja, 2 Minuten reichen nicht, um Politik zu erklären. Das ist das große Fazit in dieser Folge. Hat Spaß gemacht, ihr zwei.
Uns auch.
Schön. Wir sehen uns die nächsten Tage. Es gibt viel zu tun. Und wir hören uns dann demnächst in der Folge 22. Ich glaube, das hier war die Folge 21. Also es geht immer noch weiter. Themen gibt's genug. Auf bald.
Ciao, bis dann.